So, guten Morgen zusammen. Ich glaube, ein bisschen dunkel ist da hinten schon. Ich mache vielleicht Licht an. Ne? Ich glaube nicht.
Wenigstens eins. So ist, glaube ich, schön. Ja, ja, schön.
Ja, wie immer zu Anfang, auch jetzt beim letzten Mal wieder die Frage, ob jemand was nachtragen oder noch ergänzen, einwenden will vom letzten Mal. Sonst machen wir weiter. Ich meine, wir stünden auf der Seite 63. Stimmt das?
Ja.
Nicht? Ja, nicht? Oben mit der Fantasie hatten wir gerade noch angefangen. Das ist ja so ein Problem schon bei Pascal. Dass er sagt, die ist halt nicht immer falsch, aber eben auch nicht immer richtig. Und das macht es so schwierig. Tatsächlich können wir ja nur denken, immer begleitet von Vorstellungsbildern, diesen sogenannten Phantasmata. Und da ist immer das Problem, wie weit sind die zutreffend oder wie weit sind die verfälschend? Nicht? Das ist ja der Gedanke, der da immer noch mal mit hineingehört. Also was ist die Fantasie, also die Bildkraft, eine gröbere, ungereinigte Vernunft? Eine Vernunft, die bei Vergleichungen und Einordnungen große Fehler macht, unstet im Tempo ist, und von den Affekten hin und her gegängelt wird, eine wilde und malerische Art der Vernunft, die Mutter der Scheinerkenntnisse und der plötzlichen Erleuchtungen. Und jetzt kommt ein Satz, den ich sehr schön finde und bedenkenswert, wo der Glanz einer Idee mit dem Licht der Wahrheit verwechselt wird. Das, finde ich, betrifft ja gerade eine ganze Reihe von Sätzen von Nietzsche selber. Dieser Glanz der Idee, nicht? Der das Licht der Wahrheit eher verdunkelt. Und das erklärt diese Spannung, die wir von Anfang an ja in der Philosophie haben, zwischen Rhetorik und Philosophie. Nicht? Dass es in der Philosophie eigentlich jedenfalls der Grundidee nach um die Wahrheit geht, während es in der Rhetorik darum geht, die anderen zu überzeugen. Unabhängig von der Wahrheit. Und einer der großen Rhetoriker ist sicher Nietzsche gerade noch einmal. Aber das gilt überhaupt im Ganzen. Plato schildert das ja ein bisschen sehr scharf als Gegensatz. Deswegen gibt es ja Leute, die behaupten, dass die Sophisten die verleumdetsten Philosophen der Philosophiegeschichte seien, durch eben diese glanzvolle Attacke, die Platon immer gegen sie reitet, während wieder andere gibt, die sagen, wir brauchen die Rhetorik unbedingt und auch diesen Zugang. Das Problem besteht also. Es gibt hier dieser Glanz der Idee. Und worin besteht dieser Glanz der Idee? An sich ist das Stichwort Metapher. Wie komme ich zu einer Metapher? Welchen Erkenntniswert hat Metapher? Bei Aristoteles spielt die eigentlich keine Rolle, weil er in erster Linie die Aussagesätze im Blick hat und die Schlusslogik. Und da muss ich saubere Begriffe haben. Der Mittelbegriff muss in Ordnung sein, damit ich überhaupt schlussfolgern kann. Und Aristoteles sagt dann, es gibt eigentlich die Metapher nur, wo uns die Wörter fehlen. Da müssen wir aushelfen. Tatsächlich ist ja unsere ganze Sprache, wie der Nietzsche sagen wird, von Metaphern durchtränkt. Wir sagen begreifen. Morgen. Wir sagen begreifen und meinen nicht befingern, und so kann man das ja in allen möglichen Formen durchführen. Wir sind auf der Seite 63. Kann man das also in verschiedenen Weisen durchführen, und eigentlich muss man sagen, dass eben tatsächlich Rhetorik und Philosophie schon eng zusammenhängen. Nicht bloß auf der Höhe, wie etwa bei Hegel, wo ja auch im Johannes Verlag, der Autor fällt mir im Moment nicht ein, seinerzeit so ein dicker Band über seine Sprache erschienen ist. Also der hätte auch diesen Sigmund Freud-Preis, hätte meiner Ansicht nach verdient, der Hegel, diesen Preis für die Sprache im wissenschaftlichen Sinn. Manche sagen, das sei bei ihm nicht so, aber ich finde, dass man das gut zeigen kann. Also, Glanz der Idee, Licht der Wahrheit, Vernunft und Fantasie gebärend, letztere wird leichter befruchtet und setzt viel mehr Missgeburten und Mondkälber in die Welt. Also die Metapher, anders als es Aristoteles sieht, Seite 63, dass die Metapher tatsächlich Erkenntnis liefert. Jemand muss einen Blick dafür haben, in entferntesten Dingen Ähnlichkeiten oder Entsprechungen zu sehen, und dann fällt das Licht von dem einen auf das andere. solche Dinge findet und prägt. Also Vernunft ist eine Fantasie, welche durch Schaden klug geworden ist. Vermöge des zunehmend besseren Sehens, Hörens und sich Erinnerns. Das finde ich wieder gut zu sagen, auch wenn ich also jetzt diese Metaphern Kraft habe, wie sie die Dichter eben besitzen, dann muss man das hinterher eben doch nochmal wissenschaftlich oder philosophisch kontrollieren, ob man sich dabei nicht vergaloppiert und dass man das mit aufnehmen muss. Finde, dass da auch eine gewisse Parallele zu dieser Kunst der Rabbinen besteht, die ihrerseits durch Erzählungen argumentieren. Das ist ja etwas, was auch in der neuen analytischen Philosophie wieder auftaucht, die sogenannten Gedankenexperimente. Man erzählt Geschichten. Und gegen Geschichten, eine Gegengeschichte erfinden, ist sehr viel schwieriger, als ein Argument auseinanderzunehmen. Ich nehme ein klassisches Beispiel, ist dieses berühmte Gleichnis von den Leuten, die da durch den Urwald gehen und finden auf einmal eine geordnete Stelle, einen Garten, wie ein Garten. Und dann sagen die einen, da muss es einen Gärtner geben, wenn es so etwas ist. Und dann geht die Schilderung ja so weiter, dass dann gesagt wird, dann machen die einen Zaun um den Garten, dann stellen die Hunde ein, nichts rührt sich, nichts tut sich. Da behaupten die Leute ja, das ist eben ein Gärtner, der nicht aussieht und der nicht riecht und dem, den man auch nicht sieht oder sonst wie. Sodass am Ende dann die Lösung heißt, ein solcher Gärtner, der dann noch übrig bleibt, dem man alle möglichen Qualitäten abgesprochen hat, unterscheidet sich eigentlich nicht mehr von keinem Gärtner. So die Geschichte. Und was argumentiert man nun dagegen? Und da hat dann einer eine Gegengeschichte erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg, dass dort jemand, der zur Resistance gehört, einen Menschen trifft und mit dem redet die ganze Nacht durch und einfach Vertrauen zu dem Mann gewinnt. Sodass er sagt, wenn ich den am nächsten Tag in SA oder SS-Uniform sehe, ich weiß, der gehört zu uns und das stimmt. Also der hat statt dieser Geschichte, die so tut, als ginge es um eine Theorie, um eine Hypothese mit Argumenten für die Hypothese, das ist ja die Erzählung im ersten Fall, sagte, nein, es geht hier um eine ganz andere Situation, nämlich um eine zwischenmenschliche Situation, in der ich Vertrauen finde und nicht eine Theorie bilde. Es gibt ja Leute, zum Beispiel der Kollege Kreiner sagt, Glaube sei ein Leben mit der Hypothese Gott. Der entwirft also den Glauben als Theorie. Nicht bloß die Theologie, für die Theologie würde ich es akzeptieren. Es ist ja das ein anderes, ob ich an Erlösung glaube oder ob ich mich dann streite über die verschiedenen Erlösungstheorien. Loskauf oder der Teufel hat sich vertan oder so. Also da gibt es ja einen Haufen von Modellen, die dort da sind. Diese Modelle, die würde ich Theorie nennen. Der Theologie, das würde ich verstehen, aber der Glaube ist nicht eine Theorie, denn für eine Theorie kann man nicht Märtyrer werden. Aber Kreiner sagt das so, also Glaube heißt Leben mit der Hypothese Gott, was ich wirklich falsch finde, das ist denn auch im zwischenmenschlichen Verhältnis, kann ich nicht sagen, Freundschaft ist die Theorie, die ich mir bilde über die Wahrscheinlichkeit, mit der mein Freund mir in der Notlage zu Hilfe kommt. Das ist nicht eine philosophische Umschreibung oder wissenschaftliche Umschreibung, sondern das ist daneben. Das ist nicht gemeint, sondern hier habe ich etwas, was zunächst mal eine Theorie ist, im Kennenlernen und mit all den Feedbacks oder so, da passt das hin. Aber dann muss man sagen, Glauben heißt jetzt, ich mache aus der Theorie eine Überzeugung. Das ist ein Freiheitsakt, ein Willensakt. Buchensky hat vor Jahrzehnten eine Logik vorgelegt, Logik des Glaubens, wo er das sehr schön durchführt. Und sagt, zunächst mal ist es eine formale Struktur, eben eine Theorie, das heißt ein Hypothesennetz. Und dann kommt irgendwann die willentliche Entscheidung, das ist jetzt für mich nicht mehr eine Möglichkeit zu interpretieren, sondern aus bestimmten Gründen, die aber niemals 100% sein können, es gibt immer Gegengründe, entscheide ich mich dafür, dafür jetzt einzutreten und sagen, das ist für mich jetzt keine Theorie mehr, keine Hypothese, sondern das ist für mich eine Überzeugung, auf der ich aufbaue und für die ich mein Leben einsetze. Das gilt im Verhältnis zu anderen Menschen, Freundschaft, Ehe und das gilt im Verhältnis zu Gott. Aber die bleiben dort stehen und sagen, das müsste man also dazu nehmen und sagen, dass das hier auch nochmal hineingehört. Diese Entscheidung, nochmal, eine Entscheidung heißt immer 100%, entweder oder. Gründe gibt es immer für und wider. Die Behauptung, ich hätte für meine Entscheidung 100% Gründe, das nenne ich Ideologie. Also Ideologie ist für mich eine Einstellung, in der jemand behauptet, er habe für seine Entscheidung 100% Gründe und keinen Grund dagegen. Mit der Konsequenz, dass jemand, der sich anders entscheidet, dumm oder böse oder am besten gleich beides ist. Wenn man so sagen muss, nein, ich gewichte die Gründe anders als jemand anderer. Zum Beispiel die Leute, die sagen, Gott kann es nicht geben, weil zu viel Leid in der Welt ist oder so. Wenn ich sage, die sind dumm oder böse, die gewichten die Gründe anders. Und dann kann man sich darüber streiten, wie das mit dieser Gewichtung ist. Was hat man für Gründe dort? Also insofern finde ich das tatsächlich einen bedenkenswerten Text, was er da über die Fantasie schreibt, nicht bloß mit dem einen schönen Satz da in der Klammer. Und dann der nächste Text, Sie mischen sich ja ein, wie gesagt, nicht? Und fragen nach oder so. Der nächste Text dann mit dem, wo er wieder zurück auf das Judentum kommt, wie wir das ja ausführlich in dem Text da mit der orientalischen Moralität bedacht haben, wo er hier jetzt einsetzt und sagt, das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen und aus nichts anderem, aber es ist in die römische Welt hineingewachsen und hat Früchte hervorgetrieben, die sowohl jüdisch als römisch sind. Dieses gekreuzte Christentum hat im Katholizismus eine Form gefunden, bei der das römische Element zum Übergewicht gekommen ist und im Protestantismus das jüdische Element, so sieht er das.
Bitte? Ich will das nochmal nachhaken. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum er bei 202 den Begriff Fantasie verwendet.
Ach so.
Fantasie verstehen wir ja heute irgendwie ein bisschen anders, also reine Fiktion entwickeln oder sowas. Oder meinetwegen
ja.
Subjektivung versus Objektivung oder sowas. Also mir ist nicht ganz klar, warum man hier ja. Fantasie und Vernunft einander gegenübersetzt.
Ich habe das vom Lateinischen her so im Kopf noch, dass zum Beispiel diese Bilder ja Phantasma genannt werden. Dass der Geist sich also den Phantasma dazu wendet und ich vermute, dass sowas da eine Rolle spielt. Und ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel wenn der, um wieder auch nochmal auf den Pascal zurückzukommen, den haben wir ja damals gelesen, der spricht von der Imagination. Und das Wort Bildkraft ist aber bei uns nicht üblich, sondern ich glaube, dass das schon auch in Pascal-Übersetzungen mit Fantasie übersetzt worden ist. Nicht immer, aber immer wieder. Und dass er, ob er jetzt da von Pascal dazu kommt, das könnte sehr wohl sein, weil auf Pascal kommt er oft zu sprechen. Es gibt ja diese, das hatte ich ja auch schon angesprochen, den berühmten Anspruch, dass er sagt, dass Pascal der beste oder größte, wichtigste Christ ist und zugleich so das wichtigste Opfer auch des Christentums. Also zu ihm hat er eine sehr enge Beziehung, sodass ich da vermute, dass das von dort her kommt. Deswegen war das für mich gar kein Problem. Gut, dass Sie nochmal nachhaken. Eben, also ja, was wird man heute, Einbildungskraft müsste man sagen, aber das ist dasselbe. Das ist ja eigentlich doch nur dann die dann eingeführte deutsche Übersetzung von Fantasie. Denn Phantasma ist ja kein deutsches Wort, das ist ein Fremdwort, Fantasie, nicht? Merkt man schon daran, dass es mit PH geschrieben wurde.
Der umgangssprachliche
so ist es, Sprach, heute ist vollkommen weg.
Es
spinnt rum, ja, so ist es. Ja. Die reine Fiktionalität, das ist tatsächlich neu. Dem könnte durchaus, würde ich schon anschließen oder eine Fußnote machen und sagen, das kommt dem späteren Nietzsche schon zu Pass dann auch. Weil er das ja selber dorthin verschiebt. Hier lässt das noch so ein bisschen offen und sagt, es kann so und so sein. Aber dann hinterher macht er ganz deutlich und sagt, nein, die ganze Sprache ist, dieses berühmte Satz von ihm, ein fließendes Meer von Metaphern. Das heißt eben Fantasiegebilde, nicht Wahrheit, sondern Einbildungen, die wir uns machen angesichts der uns verschlossenen Wirklichkeit. Also ein zugespitzter Kant nochmal, der auch sagt, wir haben es nur mit Phänomenen zu tun. Und es gibt in den Phänomenen bildet sich trotz allem Schematismus eigentlich nicht das Ding an sich ab, sondern diese Erscheinungen kommen ja zustande durch unsere Reaktion auf das Ding an sich. Das wird also nicht vom Ding auf sich bestimmt, deswegen nennt ja dann Jaspers hinterher, nennt das Ganze ja Schiffern, das ist sein Wort. Um deutlich zu machen, es handelt sich nicht um Symbole, nicht um Veranschaulichung oder Selbstveranschaulichung, also Erscheinung des Ding an sich, obwohl Phänomen ja Erscheinung heißt, sondern genauer genommen ist es eigentlich nur unsere Reaktion auf dieses Berührtwerden von und knüpft an, was schon die neuzeitliche Physik sagt hinsichtlich der sekundären Sinnesqualitäten. Die sagen ja, Farbe ist eine reine subjektive Reaktion unseres Erkenntnisapparates auf die Wellenlänge und hat überhaupt nichts zu tun mit der Wellenlänge. Wo wir die verschiedenen Wellenlängen ja unterschiedlich wahrnehmen, optisch als Farben und Formen, dann als Wärme und Temperatur, wo es ganz anders erscheint, dann als Töne. Und sind rein physikalisch, sind es nur unterschiedliche Wellenlängen, sodass der Ton und die Farbe uns nichts verrät über, wenn man davon ausging, wie die das damals waren, von der eigentlichen Realität der Wellenlängen. Wo man nicht sagen kann, die Wellenlänge erscheint hier eigentlich, sondern es ist unsere Reaktion auf die Wellenlänge, das sagt was über uns, aber nicht über die Wellenlänge, also über deren Qualität. Und das, wenn ich das so ansetze, dann ist es konsequent, wenn dann starke eben von Kant her Jaspers jetzt sagt, ich rede von Schiffern. Keine Symbole, Schiffern. Angesichts dessen, was mir begegnet, lege ich mir das zurecht. Und dann wird auch klar, dass dann Jasper es sagt, es kann keine absolute Schiffer geben. Also, dass jemand behaupten kann, ein Mensch sei die besondere Erscheinung Gottes, ein Buch sei die besondere Erscheinung Gottes, das ist nach Jaspers und Feuer Widersinn, weil es keine absolute Schiffer gibt. Wenn ich natürlich ausgehe davon, dass das Ding an sich sich zeigt, was sagen wir Ding, also die Wirklichkeit an sich zeigt, dann kann ich ja nicht ausschließen, dass die Wirklichkeit, vor allen Dingen, wenn ich sie als eine Freiheitswirklichkeit denke, von sich her eine ihrer Erscheinungen zu der Erscheinung erklärt. Eines ihrer Worte, jedes Blatt ist ein Wort, eines ihrer Worte erklärt zu dem Wort, was die Christen ja glauben. Und sagen, in diesem Mann, Jesus von Nazareth, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der hat eben das Wort gesprochen und ist das Wort. Nicht? Das geht überhaupt nicht, wenn ich auf der Ebene der Schiffern bleibe. Das ist von vornherein als Unfug, als Versagen, als Selbsttäuschung ausgeschlossen.
Aber könnte man es nicht so sagen, wie Zeichen an der Wand, ja, jetzt wie gehe ich damit um?
Das so sagen wir.
Den Wahnsinn führen, wie bei diesem König.
So ist es, bei dem Ahasa. So sagen wir. Nee, wie heißt es anders? Zerubabel oder so ähnlich. Also jedenfalls.
Das ist ja immer ein heiliges Gedicht, das
ist
nämlich auch.
So ist es. Ja, ja. Nee. Nur ist da schon, also der. Gutes Beispiel, daran kann man es deutlich machen. Die Bibel sagt, das ist von Gott geschrieben oder seinem Engel oder so. Jaspers muss sagen, nein, da ist irgendwas passiert, aber dass wir das als Schrift sehen, ist schon unsere Sache. Und kantisch müsste man auch so sagen. Nicht, dass die Wirklichkeit an sich affiziert uns, das heißt, die macht uns an, wörtlich gesagt, nicht? Fazere ad fazere, macht uns an, sie verändert uns. Und wir reagieren darauf und jetzt zugespitzt dieser Gedanke, dass alles, was rezipiert wird, nach dem Maß des Rezipienten rezipiert wird, wird hier jetzt so zugespitzt, dass gesagt wird, der Rezipient ist der Einzige, der eigentlich verantwortlich ist für die Gestalt, in der das dann erscheint. Das heißt Schiffer. Und dann gibt es keine absolute Schiffer. Sodass ich dann nicht erst zu tun habe mit der Reaktion auf das Wort, sondern schon wie das dort geschrieben ist, ist schon mir verdankt. Weil ja, wir ja schon die Wirklichkeit schematisieren nach Kant.
Ja, Sie müssen vielleicht prüfen, wie weit wird Imago Dei, ja. Wie weit wird es verleiht?
So ist es. Wir sagen, das wird.
Auf diesem Weg kann man natürlich sehen, was vielleicht nur Fantasie dran ist.
So, aber erstmal ist es der Kern und der heißt wirklich Erscheinung. Bild. Das sagt die Bibel. Wir sind wirklich Bild Gottes. Das kann man aber kantisch nicht sagen. Strikt genommen. Und mit Jaspers natürlich auch nicht.
Dann ist wieder die Frage der Grundvoraussetzung. Denken wir von unten nach oben, dann sagen wir, okay, der Jaspers behauptet ja im Prinzip genauso voraussetzungslos, ein Bild kann nicht das Bild sein.
Eben.
Und wir behaupten, es ist sehr wohl möglich, weil wir von oben nach unten.
So ist es. So ist.
Aber wird jemand ins Feld geführt, zu sagen, die denken vernünftig und die denken da gut.
So ist es, ja.
Aber das eine ist so komisch wie das andere.
Ich meine auch. Das sollte man wirklich in aller Schärfe sagen. Das sind beides, das sind Urentscheidungen, die dort fallen. Nehme ich also sowas an wie eben Offenbarung oder nicht? Das wird überhaupt nicht begründet. Und das ist ja auch ein Punkt, den man wirklich festhalten sollte, dass deswegen liebe ich ja diesen Fichte-Satz so, dass was für eine Philosophie man hat, davon abhängt, was für ein Mensch man ist. Das sind wirklich diese Optionen fundamental, die vorweglaufen. Und von denen kann man Rechenschaft ablegen und die wird man begründen, aber die kann man nicht eigentlich beweisen. Das ist so. Der eine sieht es eben so und der andere anders. Man kann versuchen, auf Parallelen hinzuweisen und so, aber man kann niemanden nötigen dazu, da sich so grundsätzlich zu bekehren und zu sagen, ich verabschiede mich von den Schiffern und gehe über zu dem, was wir Symbol nennen. Symbol heißt ja eben, dass Ranarisch dann nochmal Realsymbol, damit man es nicht mit einem Zeichen verwechselt, die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Also das Dasein von etwas im Anderen, so wie der Gedanke im Wort da ist. Und das sagen die Leute heute, die Konstruktivisten, auch nicht mit ihrer Container-Metapher. Die sagen, ich stecke da irgendwas in eine Streichholzschachtel, mache die zu, gebe die ihnen, sie machen die auf und was sie dort sehen, wenn sie aufmachen, weiß ich nicht. Sie wissen nicht, was ich reingesteckt habe und unterwegs hat sich das verändert. Das heißt, das ist die berühmte Container-Metapher der Konstruktivisten. Weiß man nicht, was passiert. So, es kommt ja schon in Märchen vor, nicht, dass der König ist im Feld und seine Frau kriegt zu Hause ein Kind und dann ist da ein Bösewicht, der macht den Brief auf, den die Königin an den König schreibt, schreibt einen neuen Brief und schreibt, die Königin hat ein Monster geboren, klebt den Brief wieder zu und gibt dem so dem König ab. Also dieser Gedanke, dass da so Probleme passieren können, wie es schwach schon in diesem alten Spiel von der Stillen Post ist, nicht? Das wird dann hier behauptet, das sei das Wesen von Kommunikation überhaupt. Und ja, und wie wollen Sie da argumentieren, wenn der Meinung ist? Nicht? Das ist auch so, das ist dann so geschlossen, es ist kaum Reden möglich. Deswegen hat ja damals, wie hat der Herr Geisen, Stegmüller, ja eben geschrieben, da in der Einleitung zu seinen Gegenwartsströmungen, wir sind heute so weit auseinander, dass es gar kein Reden mehr gibt und die Art der Beschäftigung des anderen uns ein Rätsel ist. Das hat er darauf bezogen, dass der Heidegger so Gedichte macht und sagte, das sei Denken oder Philosophie. Nicht mal gesagt, also wenn der Heidegger sagen würde, das sind Gedichte, das könnte ich verstehen. Wenn der aber sagen will, das ist nochmal so ganz was anderes, das kann ich nicht unterbringen. Er hat dann zwar auch ein Heidegger-Kapitel geschrieben, aber das ist auch ein bisschen danach. Nachdem er das selber so gesagt hat, dann von dort her. Ja. Und das muss man also so mitsehen, das ist hier so ein Text noch so, in den Anfängen, aber man sieht, wie sehr sich radikalisiert, wenn man da dranbleiben wollte. Nicht? Und das ist einfach die Frage, stimmt das, stimmt es nicht? Ist wirklich Missverständnis das Erste oder ist nicht Missverständnis das, was sich aufdrängt und dann vergisst man die wunderbare Selbstverständlichkeit, dass wir uns verstehen können? Denn mit Steinen gibt es noch nicht mal Missverständnisse. Nicht? Also aber das ist, weil das Negative sich so aufdrängt. Nicht? Wir sehen erstmal die Missverständnisse, anstatt erstmal zu sagen, die stehen schon im Rahmen eines Kommunikationszusammenhangs, der für sich schon eine tolle Sache ist. Und jetzt ist die Frage, lasse ich mich jetzt so beeindrucken von den Fehlern, dass ich sage, eigentlich ist das Ganze schlechterdings daneben. Das nannte Hegel abstrakte Negation. Und sagt, die Reife verlangt, dass ich eine konkrete Negation mache. Also ich gucke, was ist wirklich zu negieren und was nicht. Nicht alle Sinneswahrnehmung ist falsch, weil ein schräg ins Wasser gesteckter Stab gebrochen aussieht. Sondern wiederum nur mit den Sinnen kann ich feststellen, dass er doch gerade ist und nicht mit was anderem. Also kann ich nicht sagen, die Sinne einfach enttäuschen. Nicht? Das legt sich zwar nahe und das ist dann wieder die Fantasie, die uns das nahelegt. Diese Verdächtigung, die da entsteht. Insofern hängt das schon alles so zusammen und man merkt, dass es hier keine zwingende Argumentation gibt, sondern das ist wirklich eine Einladung an das Gewissen ist. Und die Frage ist, habe ich ein Grundvertrauen? Und deswegen ist ja mein Kerneinwand gegen Nietzsche, wie lebt ein Mensch, dem es eigentlich so ums Adlige und Edle geht, wie lebt er mit dem Vorwurf, dass er zu den Maître des Soupçons gehört? Und was eben nicht heißt Meister des Zweifels, wie es im Deutschen übersetzt ist, sondern Meister des Argwohns, des Misstrauens. Und ich behaupte, dass ein edler Mensch nicht argwöhnt, sondern dass er zweifelt, wo der hingehört oder vorsichtig wird, wo es hingehört, aber nicht grundsätzlich argwöhnisch rumläuft.
Naja, vielleicht, wenn man jetzt die Kindheit ein bisschen anschaut, da war er eigentlich überhaupt nicht argwöhnisch. Also,
eben.
Irgendwann
ist er leider da so reingerutscht. Ja. Nicht? Und natürlich legt sich das nahe, weil man da so scharfsinnig werden kann. Man findet immer was und was soll der andere dagegen sagen? Nicht? Das ist eben die Schwierigkeit. Also, und das eben noch zu dieser Ergänzung zu diesem Text. Ich meine schon, dass er was ganz Grundsätzliches insofern beinhaltet. Diese Stellungnahme bringe ich Vertrauen vor. Ich halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt in der Erziehung. Wie bringe ich Kindern bei, die Vertrauensseligkeit des Kleinkindes zu verlieren, ohne im Misstrauen zu enden und unter jedem netten Menschen gleich einen bösen Onkel zu sehen, nicht? So kann ja auch nicht gelebt werden. Wie bringe ich da ein vernünftiges Verhältnis hin? Das ist eigentlich das, was da drin steckt. Dann zu dem Römischen und Jüdischen ist, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das versteht sich so, außer Sie möchten noch etwas dazu ergänzen oder anschließen. Dann kommt das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass er so gegen die Bildung schimpft, nicht? Eine faul riechende Schüssel, die lauter geschmacklose Brocken, die da durcheinander schwimmen, von Christentum, von Wissen, von Kunst, an denen sich nicht einmal Hunde satt essen können. Aber die Mittel, gegen diese Bildung etwas aufzustellen, sind kaum weniger erbärmlich, nämlich christlicher Fanatismus oder wissenschaftlicher Fanatismus oder künstlerischer Fanatismus von Leuten, die kaum auf ihren Beinen stehen können. Es ist, als ob man einen Mangel durch ein Laster kurieren wolle. Das nennen wir heute ja Fundamentalismus, was da zugrunde liegt. Ne? Der sagt, dass man hier sucht, in einem dieser Wege eine Lücke zu finden. In Wahrheit aber erscheint die gegenwärtige Bildung erbärmlich, weil eine große Aufgabe vor ihr am Horizont aufgestiegen ist, nämlich die Revision aller Wertschätzungen. Dazu bedarf es aber, noch bevor die sämtlichen Dinge auf die Waage gelegt werden, der Waage selber. Ich meine jene höchste Billigkeit der höchsten Intelligenz, welche im Fanatismus ihren Tod feind und in der jetzigen allseitigen Bildung ihren Affen und Vortänzer hat. Das ist also schon ein bedenkenswerter Satz. Also er sagt, die eigentlich großen Formen haben sich etwas verloren. Man hat so alle möglichen Bruchstücke, heute nennt man das ja Bricolage, nicht? Also diese Bastelweltanschauung, auch in der Religion und in all dem, dass sich so jeder so seine Sache selber zusammenbastelt. Was also nötig wäre, die grundsätzlichen Wertschätzungen zu bestimmen. Was meint er mit Wertschätzungen? Ich würde sagen, dass den grundsätzlichen Maßstab, nach dem ich die Dichte von Wirklichkeit beurteile. Also was ist wirklicher als was anderes? Wo ich immer darauf hinweisen möchte, dass wir die Tatsache, dass wir einen Tisch und Stein für das eigentliche Muster der Wirklichkeit halten, in sich schon falsch ist. Und für mich erkläre ich mir das mit der Erbsünde, was natürlich kein philosophischer Begriff ist. Ne? Warum sind wir so komisch verbogen, dass bis hin zur Bibel, wo Gott dann der Fels genannt wird, wir die eigentliche Wirklichkeit in sowas Totem wie dem Stein oder dem Holz sehen, statt zu sagen, die eigentliche Wirklichkeit ist das geistige Leben. Die Freiheit, der Entschluss, die Treue oder was man nennen will, dass das eigentlich hingehört, dass das wäre, so wie im Hebräischen, Emet, was also Wahrheit heißt und zugleich bewährte Wirklichkeit und Dichte und Treue und Zuverlässigkeit. Das steckt alles in dem Begriff drin. Ne? Im Deutschen schreiben die Leute das meistens so. Emet. Da steckt das Amen auch drin. Nicht? So ist es und so soll es sein oder so. Das ist diese Wortfamilie. Und da kann man zu Anfang seines Buches über die Wahrheit, Osborn Balthasar, 47 oder 48 erschien und dann nochmal einfach in anastatischem Nachdruck als Theologik Band 1, hat er nur ein neues Vorwort geschrieben, sonst ist es einfach fotomechanisch nachgedruckt. Der spricht dann eben von diesen Formen der Wahrheit, die im Griechischen ist es die Aletheia, also diese Unvergessenheit oder Unverborgenheit, wie man es liest. Heidegger stellt vor allen Dingen auf das dem Vergessen, der Verborgenheit entrissen sein hat. Andere denken eher an die Erinnerung, die dort hineingehört, die drin steckt, die Aletheia. Und im Hebräischen eben dieses das eigentlich Wirkliche, das Solide, worauf man bauen kann, um es so auszudrücken. Das ist dort gemeint mit Emet. Und das wäre dann die Wahrheit. Und da die Frage, was habe ich als Urmuster, er nennt das hier vage, nicht? Als Urmuster von Wirklichkeit im Kopf eigentlich, sodass ich danach dann anordne, was ist wirklicher, mehr oder weniger wirklich. Und dann hat man oft den Eindruck, das steht eigentlich auf dem Kopf. Da gehören dann so berühmte Sätze hin, wie zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral, nicht? Wo andere sagen, nein, zuerst kommt die Moral, die ist eigentlich die Basis, die hingehört. Oder ist wirklich der Tod das schlimmste Übel? Wenn Schiller noch sagt, der Übelgrößtes ist die Schuld, dass er das sagt und Heine sagt dagegen, nein, das größte Übel ist der Tod. Und Schiller sagt, das Leben ist nicht das höchste Gut. Und Heinrich Heine sagt, doch, das Leben ist das höchste Gut. Das Leben ist das höchste Gut und der Tod ist das schlimmste Übel. Und Schiller sagt, nein, der Sinn des Lebens oder die Wahrhaftigkeit oder wie immer man es formuliert, er drückt es ja nicht aus, das ist das Höchste. Also der Sinn, wofür ich lebe. Das Leben kann nicht das Höchste sein. Ich meine, dass man das deswegen formal zeigen kann, weil Menschen sich noch fragen, wozu lebe ich? Es hätte keinen Sinn, wenn Leben das Höchste wäre. Dann würde die Antwort nämlich heißen, ich lebe, um zu leben. Und das ist Neuzeit. Und der eigentliche Sinn zu leben besteht darin, sich am Leben zu erhalten. Das haben Sie bei Spinoza, bei all den Leuten, bei Spinoza heißt das Conatus entis, esse sum conservare. Also die Grundgeneigtheit, der Grundimpetus des Seienden ist, sich im Leben zu erhalten, im Sein zu erhalten. Das wird da angesetzt. Spemann sagt dann dazu, das ist die Inversion der Sinnfrage. Ich habe kein Wozu mehr, sondern schließe das Wozu. Anstatt zu fragen, wozu lebe ich, drehe ich das zurück ins Leben selber. Und dann sieht man gleich ein, dass das eigentlich keinen Sinn hat.
Also bei Hobbes heißt es ja, also mit dem Conatus, der Conatus kann es nicht sein. Denn Selbsterhaltung kann nur Selbsterhaltung sein, wenn es sich steigert.
Das ist sowieso der nächste Gedanke. Ja. Nee, so ist er. Also der erste Gedanke war die Erhaltung und der zweite Gedanke ist genau schon Hobbes und den macht natürlich dann Nietzsche sehr stark mit seiner Rede Willen zur Macht. Der sagt, ich kann überhaupt mein Leben nur erhalten, wenn ich mehr will als das Leben. Aus der Physik beschrieben, wenn alles von Druck gegen Druck besteht, muss ich immer gegen drücken und kann nicht einfach bloß gegenstehen.
Wieder.
So ist es.
Dass das Leben selbst mir sagt, wenn ich jetzt unvoreingenommen drauf schaue.
So ist es. Also, so sei das, ja, genau so.
Und
das,
These,
ja, das ist seine These. Und die Frage ist, stimmt die? Ist das Leben wirklich in erster Linie Selbstausbreitung? Oder gibt es nicht das Leben auch, das sagen ja auch Leute zum Beispiel gegen den Darwinismus, die sagen, der Darwinismus in seiner üblichen Form sei das deutliche Gegenbild des Bürgertums. Also des Kampfes aller gegen alle, den Nietzsche das geistige Tierreich nennt, die Gesellschaft. Und unterscheidet deswegen Gesellschaft und Staat. Und sagt, kann das Leben nicht auch darin bestehen, dass ich für den anderen lebe? Gibt es das nicht auch zum Beispiel bei den Krebsen, die da in den Schnecken sitzen oder so ähnlich? Also es gibt ja Symbiose im im Tierreich auch, darauf weisen dann die anderen hin, dass da irgendwelche Vögel da auf den Nashörnern sitzen oder so und denen da die Würmer wegpicken oder so Geschichten und umgekehrt dann auch wieder unterstützt werden. Also ist wirklich der Kampf aller gegen alle das einzige Prinzip der Natur? Oder ist das schon unsere Weise, es zu sehen? Kann man jedenfalls diskutieren. Nicht? Und da muss ich es dann so sehen, dass ich sagen muss, Druck gegen Druck, weil es in der Physik, also gibt es Stillstand nur, wenn jeder ständig drückt. Und wer dann müder wird und nachlässt, der wird eben erdrückt.
Aber man könnte es doch ganz einfach als Werden sehen, dass das zu vieles zum Werden gehört.
Ja, ja.
Und man darf jetzt nicht so klein sein wie die Kreationisten, die Gott dem das nicht zutrauen, dass der dass
das Werden einräumt.
Eigentlich der genuine Vorgang ist.
Ja. Also da stimme ich Ihnen zu, mit dem Werden stimme ich völlig zu, nur kehrt meine Rückfrage wieder zurück. Muss ich jetzt Werden denken als Verdrängen der anderen? Oder kann ich nicht auch Werden drücken in Verantwortung übernehmen? Zum Beispiel Mutter werden oder Vater werden. Das ist doch nicht eine Sache, wo ich jetzt jemanden brauche, den ich da unterdrücke oder so, auf dem ich dann rumtrample hinterher. Sondern es ist doch gerade ein Wachstum an Verantwortung.
Ja, da kann ich ja über mich hinauswachsen.
So ist es.
Das wäre ja das Werden als Fortschritt
ja.
Für zwei jetzt.
Ja, so ist es. Genau, käme so wieder. Sofort kann aber der Verdächtiger wieder kommen und sagen, so redst du bloß, in Wirklichkeit willst du nur über wen triumphieren.
Das kann ja vorkommen.
Ja eben, und kommt ja auch vor im Leben. Das ist ja, dass alles vorkommt. Nicht? Das ist negativ, das ist ja das Problem. Beispiele kann jeder bringen. Und davon leben ja unsere Talkshows, die erzählen über alle möglichen schrecklichen Geschichten da, nicht? Und meinen, das sei ein Argument. Anstatt nochmal zu gucken, wo ist das einzuordnen, wo gehört das hin, nicht? Das wäre zu gucken. Bitte?
Das hat es ja schon gesagt, das war der Leibniz auch, aber nur auf die Wissenschaft bezogen, indem man zum Beispiel sagt, wenn man stehen bleibt, dann hat man schon einen Rückschritt, also sozusagen einen Überschuss.
Das stimmt auch. Also das gehört wieder zu den Wahrheiten, die hingehören. Ich zitiere da immer auch so dieses Volksweisheit über die Liebe, dass die Liebe wie der Mond ist, entweder sie nimmt zu oder ab. Was nicht geht, ist, dass sie steht. Ne? Also zum Leben gehört schon also die Wandlung. Nochmal, die Frage ist, wie denke ich die Wandlung? Denke ich die als Ausbreitung und mich behaupten in der Kraft und in der Macht, in der Unterdrückung des anderen, im Dienst meiner Selbsterhaltung? Oder denke ich es, so würde Levinas sagen, in diesem Après-vous, Monsieur, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich hier mit der Würde des Erstgeborenen, so drückt er das so aus vom jüdischen Gesetz her, dass ich mit der investiert werde, dass die Investitur der Würde des Erstgeborenen, wenn der Vater stirbt und der Erstgeborene jetzt die Firma übernehmen muss, sein Studium abbrechen und da jetzt ins Wort genommen wird. Einerseits ist das wie versklavt werden und besessen werden, so drückt es Levinas auch aus, sagt, und auf der anderen Seite ist es diese Berufung zur Würde der Verantwortung. Aber da redet er nicht von dieser Dimension der Machtausbreitung, die aber natürlich im Menschen drinsteckt. Bis hin zu irgendwelchen mittelalterlichen Päpsten oder Neuzeitpäpsten, die auch gesagt haben, wenn uns Gott schon die Gnade des Papsttums gibt, dann wollen wir es jetzt auch genießen, nicht? Und dann ging es da anders weiter dann, nicht? Also, dass dieser Missbrauch überall nochmal auftaucht, das ist unbestritten. Die Frage ist der Missbrauch das Eigentliche?
Bei diesem schönen Satz mit der Liebe und dem Mond,
ja.
Ich meine, wie leicht kann man denken, wenn sie abnimmt, bestimmte Faktoren, was ja unter Umständen gerade für Wachstum beiträgt.
So
also,
ist
das
es.
Ist eben, da fängt ja die Schwierigkeit des Lebens selbst
an. Das meine ich, ja.
Dass ich da eben,
ja.
Dann glaube ich daran, jetzt nimmt die Liebe ab, dabei passiert was
ganz
anderes.
So ist es. Ja.
Es ist ja immer noch, wie hinterm Planeten, ist ja auch ein bisschen anders.
Eisbogen, ja.
Oder auf der anderen Seite unten haben wir auch einen anderen Stern,
ja.
Den ich aber dann nicht sehe. Und
so ist es.
Und dann machen wir uns kaputt, aber ja. Aus Täuschung.
Finde ich schön, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ich sagen. Ein Missbrauch.
Ja. Und das sagen die geistigen Lehrer in Bezug ja auch auf die Liebesgeschichte mit Gott, mit ihren Leuten, um die sie sich da kümmern, in diesen Phasen der geistigen Nacht oder seelischen Nacht, der Trockenheit, dass die zwei Gründe haben können. Entweder Mangel an Nächstenliebe, und Schlamperei oder eine Einübung in eine neue höhere Phase, dass das bisherige Leben nicht mehr reicht. Und diese Gedanken macht sich ja auch Louis dann nach dem Tod seiner Frau, wo er erstmal einfach so um sich schlägt und tobt. Und dann sagt er, nein, das ist vielleicht wirklich ein neuer Schritt, auch in unserer Ehe, sagt er dann, wie er dann wieder so ein bisschen zur Vernunft kommt, dass hier jetzt eine neue Form der Gemeinsamkeit gelernt werden soll, die vorher in derselben Form nicht zu haben war. Also immer dieser Gedanke, wie Sie es ansprechen, also das, was so aussieht, was da weniger wird, kann sehr wohl einfach nur ein Übergang in eine neue Phase sein. Und das rauszukriegen, ist Sache der Unterscheidung der Geister. Dafür ist geistige Begleitung da, um jetzt dem anderen sagen zu können, zu welchem Teil das jetzt Zeichen seiner Lauheit, seines Nicht-Aufpassens, seiner Lieblosigkeit ist und wie weit es wirklich ein Gerufensein in eine neue Phase ist.
Oder das Beispiel die Nacht Gottes, ich meine, da ja, ist ja das Individuum genau das. Dann noch mehr gefordert.
So ist es.
Wie ist es in die Entscheidung?
Muss sein, genau so.
Und dann entscheidet es eben so oder so, ja.
Eben, wenn es das richtig täte. Also das müsste man da hineinstecken. Und das alles, was wir da jetzt gesagt haben, finde ich, gehört also auch, gilt auch auf dieser Ebene hier der Bildung, die er hier anspricht. Es brechen also einfache Vorstellungen und Wertskalen zusammen. Und wie komme ich jetzt dazu, hier neue aufzubauen? Und da, sagt er, gibt es eben die Möglichkeit, dass jemand einfach verzweifelt an den bisher, an dem Zerfall der bisherigen Wertskalen und sich dann einfach der Amoral in die Arme wirft. Und es kann Leute geben, die darauf eine neue, höhere Form von Moral aufbauen. Das ist ja das, was er eigentlich will und meint also, dass dieser Nihilismus, der mit dem Tod Gottes natürlich droht, dass der auch die Chance enthält, einer neuen, bis ins Übermenschliche gehende Neubegründung von Moral. Das waren ja seine Gedanken, die er da in diesem Zusammenhang hatte. Hier steht erstmal die Diagnose da, aber auch diesen Schritt mit. Es muss also hier grundsätzlich was bedacht werden. Und diese Grundsätzlichkeit, die wurde ja gerade um die Jahrhundertwende dann ja auch erwartet, vor allen Dingen von den Künstlern, ne? Den Dichtern, den Malern, Musikern oder so. Und die ist dann ja eingetreten mit dem Ersten Weltkrieg. Ein Zusammenbruch der Welt, der von einer ganzen Reihe von Künstlern schon erwartet worden ist in der Form. Und seither ist ja nichts mehr so, wie es da war, aus diesem Zusammenbruch. Nicht? Das muss man schon mitsehen. Also, und das nimmt er jetzt nochmal auf, auch in dem nächsten Text, im Blick auf das Individuum nochmal und das Glück. Also in dieser Vorstellung der eudaimonistischen Ethiken, welches auch immer die Stufe der Gesittung, die Lage der Gesellschaft, der Grad der Erkenntnis sei, für das Individuum ist immer dabei eine Art glücklichen Lebens möglich. Das wollen ihm die Religion und die Moral aus der Nähe zeigen und anempfehlen. Das ist seine Vorstellung und da ist sicher was dran. Ich meine auch, dass man das so sagen kann, dass eigentlich jede Weltanschauung den Leuten eigentlich ein sinnvolles Leben anbieten will. Und wo ich dann immer den Rat gebe, man soll sich fragen, welche Fragen man einfach aufgeben muss, weil man da keine Antwort kriegt in einem bestimmten Angebot und muss sehen, wo werden die meisten Fragen beantwortet oder wo gehören die hinein. Und ich meine, dass das tatsächlich in der christlichen Botschaft am weitesten drin ist, Fragen von Sinn und Fehlbarkeit und Schuld und all dem, die auftauchen, als in anderen Formen. Aber das sagt er, also wie auch immer die Stufe ist, eigentlich wird hier für das Individuum eine Art glücklichen Lebens gefunden und dass Religion und Moral dem dienen will. Manchmal haben sie es ja ausdrücklich da, zum Beispiel in der Fassung des vierten Gebotes steht es extra da, damit, auf dass du also ein langes und glückliches Leben hast oder so. Da ist es ja sogar angeführt. Ob das Gefühl des Glücks und die Unvermischtheit desselben mit Leid wirklich wächst mit Zunahme der Erkenntnis, Verbesserung der gesellschaftlichen Lage, Erleichterung des Lebens, ist zu bezweifeln. Ich meine eben schon am Anfang dazwischen reden zu sollen und bin der Meinung, dass ich Glück eben nicht denken sollte als Unvermischung mit Leid. Es gibt eine Glücksvorstellung wie Happiness, die ihm sagt, da gehört kein Leid dazu. Und ich meine, dass zu einem tieferen Glück die Dimension des Leids sehr wohl mit dazugehört. Eine der berühmten Texte, in dem Nietzsche das anspricht, ist eine berühmte Unterscheidung von der kleinen und der großen Gesundheit. Kleine Gesundheit nicht krank sein, große Gesundheit auf gesunde Weise mit der eigenen Erkrankung und den eigenen Schwächen umgehen. Das ist einfach eine neue Form. Nietzsche übernimmt das auch so und sagt, also Glück ist nicht einfach so, sondern ist nochmal auch eine Balance von weißen und schwarzen Kugeln, von Ja und Nein, dass das mit hineingehört. Solche Dinge. Und dann verweise ich auf die deutsche Sprache, wo Leute, die sich mögen, sagen können, ich mag dich leiden. Nicht? Da taucht nun mal also so ein Begriff unmittelbar noch mal auf. Also, das wäre schon Punkt für sich. Wie denke ich Glück? Scheler sagt eben, dass die Größe eines Wertes eben auch nochmal davon abhängt, wie weit er angewiesen ist auf die Realisierung niederer Werte. Er sagt, es gibt eben eine niedere Form von Glück, die ist angewiesen darauf, dass mir da jetzt nichts fehlt und nicht wehtut und alles.
Ich eben kaufen können.
So eben, ja, heute darin, genauso.
Ne? Oder nicht.
Eben, ne?
Ja, ja.
Und dann sagt er, wirkliches Glück kann das mit einschließen. Das bleibt und wird auch nicht jetzt pervers verwandelt in ein Glück. Dann landen wir so beim Masochismus. Das ist auch nicht gemeint, sondern den Einbezug dessen, weil eben mit der Wirklichkeit zu tun kriegen, immer heißt erleiden. Drücken wir den Ausdruck so aus. Also wenn alles nach meinem Willen geht, wenn ich auf keinen Widerstand stoße, habe ich es gar nicht mit der Wirklichkeit zu tun. Mein Beispiel dafür ist immer der Tagtraum im Unterschied zu den Nachtträumen. In den Nachtträumen begegnet einem alles möglich. Wir müssen jetzt nicht diskutieren, wie viel da an Tagesresten drin ist und wie viel da an wirklichen, also sich offenbarenden Aufgaben drinsteckt. Also da kann man unendlich lange drüber reden, sondern mach einfach nur den Unterschied zwischen den Nachtträumen, in denen uns was widerfährt, und den Tagträumen, wo man selber da herumträumt. Sich als Prinzessin oder Held oder sonst wie oder so, da passiert einem einfach nichts, was dann eben auch zu einer merkwürdigen Entkräftung führt, wenn das vorbei ist. Das war die Erfahrung, die Ignatius machte, so bei seinen Ritterträumen oder so, da sagt hinterher, wachte also irgendwie so komisch auf und das ist nicht das Richtige, nicht, dass man das merkt. Also, der Wirklichkeit begegnen hat einen Aspekt des Erleidens. Es geht nicht alles nach meinem Willen. Am deutlichsten wird das bei der Begegnung mit einer anderen Freiheit. Und das ist eben das Freiheitswesen, das mir da begegnet, dass das einen eigenen Willen, eigene Vorstellungen, eigene Maßstäbe, eigene Wünsche hat und nicht einfach bloß eine völlig ungreifbare, noch nicht mal Folie, also meines eigenen Wünschens und Lebens ist. Wenn jetzt ich diese Glücksdefinition von Simone Weil übernehme, wo die sagt, Glück ist die Wahrnehmung der Wirklichkeit, dann haben sie unmittelbar das Leiden mit drin. Und die Frage ist, ob zum Glück nicht tatsächlich die Wirklichkeit dazugehört. Man kann ja jemanden fragen. Es gibt Leute, die sagen, nein, lieber will ich in einem getäuschten Glück leben, als in einer harten Wirklichkeit. Das gibt es aber an sich. Ich glaube, dass aber beim Nachdenken die meisten Leute sagen, ich will eigentlich nicht getäuscht leben. In einem unwirklichen Glück, nur dass ich es nicht weiß, sondern ich will eigentlich lieber mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also mit der Realität. Dass das zum Glück mit dazugehören würde.
Die große Gefahr ist halt, dass das Glück irgendwo sagt, dass sollte ja unser Dasein rechtfertigen. Und da liegt natürlich jetzt die Gefahr, dass ich ja gar nicht unglücklich sein darf.
Und so ist es ja.
Entsteht diese ganze, also ich habe das vor allem in Amerika, kann man es fast greifbar
so
erleben.
Ja.
Ja, dass die Leute, die dürfen einfach nicht unglücklich sein.
Ja.
Also ich finde ja ein großes Unglück liegt da drin. Aber der Umgang
So ist es. Und dieser Gedanke da aus Amerika, der steht ja leider schon in der Bibel. Nämlich der erste Psalm damit anfängt, der Mensch, der also gerecht ist und gut ist, dem wird alles gelingen. Der steht wie ein Baum am Wasser, das ist dieser berühmte Tun-Ergehens-Zusammenhang. Sodass also derjenige, der Unglück hat, dem schlecht geht, vor aller Welt sich zugleich damit als ungerecht geoutet hat. Deswegen bin ich ja so froh, dass es da das Buch Hiob in der Bibel gibt und ich nicht bloß von außen dagegen schimpfen muss, wo dem Leidenden sein Recht widerfährt. Diese Hiob-Erzählung, das ist ja eine Erzählung, ist ein Märchen, denn dieser Hiob ist überhaupt nicht schuld. Der ist nur ringsherum schlechterdings gut, das gibt es ja gar nicht. Ne? Aber so wird es genau erzählt, weil es darum geht, die Freunde, das einzige Argument der Freunde in allen Reden ist, du leidest, also musst du deine Schuld bekennen. Und der Hiob sagt, nein, ich bin nicht schuldig. Deswegen darf ich nicht leiden. Der wird auch getadelt von Gott, weil diese Annahme, dass das so parallel läuft, die gibt es nicht. Aber wer wirklich getadelt wird, sind die Freunde Hiobs. Den sagt Gott, was fällt euch ein? Ihr könnt ihn doch nicht einfach zum Schuldigen erklären, weil er leidet, und bittet mal den, dass er für euch betet. Aber nochmal, die Bibel selber, dieser Tun-Ergehen zusammen vom ersten Psalm angefangen, zieht sich durch. Und zweimal kommt beim Propheten diese Geschichte vor mit dem, es gibt ein Sprichwort in Israel, die Väter essen saure Trauben und die Kinder kriegen stumpfe Zähne. Nicht so Spruch des Herrn, nur wer selber saure Trauben isst. Und dann antworte ich immer, was hat das Kind getan, das mit AIDS geboren wird? Ne? Also das ist, und da haben es die Amerikaner her. So, so ist es.
Die schimpfen sich Christen, aber sie sind
ganz massiv alttestamentarisch. Ja, ja, muss man ganz deutlich sehen. Ja.
Die ironische, konstruktivistische, moderne, esoterische Variante ist dann, es gibt keine Schuld mehr, du hast keine Schuld, aber du bist schuld. Du hast doch keine Schuld, weil du falsch gehandelt hast, falsch handeln kann man ja nicht, aber du bist schuld, weil du schlecht gedacht hast, weil du zu negativ gedacht hast.
So ist es. Genau so, ja.
Weil du deine Frau getrauert hast,
die ja.
Ja,
so ist es.
Ja.
Und dann gibt es ja noch diese dritte Lösung, die sich auch bei uns ausgebreitet hat mit der Wiedergeburt und der Aufarbeitung von eben solchen Verhaltensweisen in der früheren Existenz. Das gibt es eben, also die, wenn ich einen personalen Gott annehme, dann nenne ich das eben Strafe bis ins dritte oder vierte Glied, so führt er das ja durch, bis dorthin geht es, während es bei den Bösewichten im negativen ganz oder in der positiven Bestimmung wird der Thron Davids nie mehr aufhören, nicht? Aber im negativen geht es wenigstens bis ins dritte, vierte Glied, was ja dann auch schon dieser Geschichte mit den sauren Trauben widerspricht, nicht? Weil wenigstens bis ins dritte, vierte Glied wird ja, geht es ja weiter auch bei der Strafe. Und wenn ich jetzt den persönlichen Gott weglasse, kann ich es nicht Strafe nennen. Ganz so, wie Sie gesagt haben, nicht? Ist keine Strafe, ist auch keine Schuld, sondern ist einfach ein Fehlverhalten, muss man sagen. Nicht? Fehlverhalten. Und da kann eben jetzt dieses frühere Fehlverhalten, das angesammelte Karma, muss jetzt abgearbeitet werden. Und dann gibt es ja dann noch so dann Sonderlösungen, dass zum Beispiel eben gesagt wird, dass jetzt dieses kranke oder behinderte Kind deswegen geboren wird, das bereit macht das selber aus Liebe, weil die Eltern noch Karma abzuarbeiten haben. Und darum stellt es sich da zur Verfügung, dass das Karma, dass die Eltern an ihm leiden. Das kann man also bei Anthroposophen hören. Nicht, dass da diese Dimension nochmal hineinkommt. Anstatt zu sagen, nee, das ist jetzt da und ich weiß nicht woher. Und die Frage ist, glaube ich, dass Gott das irgendwie wird verantworten können, ohne dass ich so weit gehe und jetzt meine, wie er das macht. Und kann das dann erklären. Das machen dann die Leute mit der Free Will Defense oder so, die meinen, das erklären zu können und wundern sich dann, wenn denen die Opfer Zynismus vorwerfen. Nicht? Dass die Antwort, die dann da gegeben wird, nochmal schwerer fällt, sehe ich schon ein. Also mein Beispiel ist der Johannes 9, hat für den Blindgeborenen, hat er gesündigt oder seine Eltern, dass er blind geboren wird? Antwort Jesu, weder noch, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Da habe ich auch Verständnis dafür, dass Leute mit der Antwort nicht zufrieden sind, nicht?
Ja, man muss es halt weit genug sehen.
Ja, ja. Also ich meine, man muss einfach nur sehen, dass das wirklich eine für uns unlösbare Frage ist und wo ich eben deswegen dafür plädiere, die von ihm her abzuwarten.
Aber vom persönlichen Leben her ist ja das doch vollkommen richtig, was der Paulus sagt, der Mensch lebt nur einmal.
Natürlich.
Weil das ja auch ist doch so eine Verwaschung ist,
ja, ja,
wenn das nicht der Fall ist. Also es kann ja wieder so ein endlos Leid.
So ist es, so ist es, bringt keine Lösung.
Diese Esoterik in dem Fall dann, ja. Ja. Naja, man mindert das Leid etwas, aber es geht halt endlos weiter.
So ist es. Also das kann keine Lösung sein, das versuche ich auch mit den Leuten zu sagen, vor allen Dingen, weil wir es ja gar nicht wissen, was soll denn das? Außerdem, was heißt denn Abarbeiten des Leids? So ist es. Ja, eben.
Sind wir dann verantwortlich oder ist es nicht irgendein Energiefeld oder was?
Ja, eben. Ist überhaupt nicht zu verstehen, was das sein soll. So meine ich auch. Also ich kann, schon das wird ja deutlich, eben wie Schuld abgearbeitet werden kann, sehe ich überhaupt nicht. Das kann nur durch Vergebung gehen. Und wenn da niemand was weiß, was soll da sein? Deswegen reden die auch eigentlich nur von Bewusstsein. Und da kann ich es natürlich nachvollziehen. Wenn ich das Klassenziel nicht erreicht habe, jetzt wollen die das demnächst ja abschaffen, endgültig da, nicht? Dann hat man früher also die Klasse wiederholt. Und dass man da sagen kann, irgendwann lernen die Leute schon mal dazu. Und dann ist der Hauptgrund, warum auch viele Christen sich dem anschließen, natürlich der, dass es dann keine Hölle gibt. Weil es keine endgültige negative Entscheidung gibt. Sondern es gibt ja nur Reifungszustände und irgendwann schafft es jeder irgendwann. Also gedacht, das ist so ähnlich wie bei der Priesterausbildung, wo die Leute die sogenannte Totius Quotius, also so oft wie Examen machen müssen, für die Berechtigung Beichte zu hören. Da müssen die vorher also im Kirchenrecht bestehen. Und wer da durchfällt, muss es immer nochmal machen und nochmal machen, bis es endlich steht, damit er dann eben da klassischerweise eben Beichte hören kann, um zu beurteilen, ob er da lossprechen darf oder ob das weitergereicht werden muss an den Bischof oder an den nach Rom oder so ähnlich. Nicht? Und so denken sich das die hier, die Leute in diesem immer wiedergeboren und immer nochmal dazulernen, irgendwann hat es dann jeder gefressen und dann ist alles in Ordnung. Insofern nicht endlos, sondern irgendwann geht es schon zu Ende. Aber eben wann?
Ja, aber die Welt ist da schärfer. Die setzt da
so ist es. Grenzen, so ist es.
Dass man nicht, oder auch Übungen, sondern ja auch mit einem bestimmten Maß wiederholen.
Ja.
Wenn das nicht
ja.
mehr im Maß ist, dann ist es eben.
So ist es. Dann ist es nicht mehr. Genau.
Negativ.
Ja,
jetzt
bitte.
Eine Nachfrage, wenn Sie sagen, Psalm 1, wie ist das gelingende Leben dann zu verstehen? Gelingt das Leben dann deshalb, weil Sie sagen, meine Ziele, die Ziele Gottes sind, weil ich sozusagen den Willen Gottes lebe? Oder ist es ein Gelingen, wie wir heute äußeres Gelingen verstehen?
So ist es. Eben, und ich meine auch, man müsste eigentlich sagen, dann wird es allerdings tautologisch, dass jemand, der sich wirklich bemüht, also in der Liebe zu wachsen, zu Gott und zu seinem Nächsten und zu sich selbst und all dem und das tut, dass damit das Leben gelingt. Aber es steht dort wirklich da, dass was er unternimmt, ich habe jetzt kein Testament da, keine Bibel da, müsste man also irgendwo holen, da steht alles, was er sich vornimmt, wird gelingen und da ist schon, das halten einem ja manchmal auch die Theologen vor, da sollten die Christen das von den Juden lernen, dass sie nicht so abgehobene himmlische Wünsche haben, sondern die sollten sagen, das erfüllt sich konkret hier. Dieser Levinas nennt das den jüdischen Materialismus.
Ne? Sollte man das in Wirklichkeit auch zugeben?
Sollte man auch zugeben. Und insofern ist jedenfalls der Text so gelesen worden von den Juden und bis heute so und stellt eben dieses Problem dar. Dass das so genommen wird. Also so der Abkürzung nennen wir es den Tunergehenszusammenhang. Ne? Also wenn man anständig lebt, geht es einem auch anständig. Und das ist eben nicht wahr. Und darüber empören sich dann ja auch immer in den Psalmen ja auch die Leute an. Ich bin doch lieb und gut und alles. Und warum gehst du so mit mir um? In der Regel wird dann gesagt, ja, ich habe hier tatsächlich gesündigt oder so, aber zürne bitte nicht ewig, sondern nehme mich wieder auf oder so ähnlich, nicht, dass es dann auftaucht. Ist schon.
Vielleicht müssen sich ja auch die Prüfungen steigern.
Das ist auch so, ist auch so.
Das Leben sich nicht ja. erfüllen
kann. Das ist ja die Antwort, ja, so ist es. Und die Antwort gibt auch ein Stück Augustinus. Der sagt also, es gibt zwei Arten von Übel, die Sünde und die Strafe. Manchmal macht das noch ein bisschen genauer und sagt dann, oder die Prüfung. Also Strafe oder Prüfung. sind eigentlich die beiden Formen, wie das so beantwortet wird. Dann bleibt die Frage, muss das so wehtun? Nicht? Insofern ist das ja eben nicht wirklich zu beantworten, die THDC-Frage. Und das ist der Punkt, wo ich auch mich mit Kreiner also streite. Das wissen wir, Kreiner sagt, weil der Glaube eine Theorie ist, kann man so eine wichtige Frage nicht offen lassen. Die muss man beantworten. Wenn ich sage, weil Glaube keine Theorie ist, so ein Interpersonalverhältnis, kann ich auch so eine Frage offen lassen, indem ich darauf vertraue, dass Gott hier selber, das erwarte ich allerdings von ihm, dass er sagt, wie das eigentlich ist. Und da beziehe ich mich ja dann immer auf die alte Fassung der Vulgata, also der alten Übersetzung der Psalmen noch von Hieronymus, der im 50. Psalm übersetzt hat, et vincas cum judicaris. Und so hat es auch Luther übersetzt. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Das ist ein sagenhafter Vers. Steht auch im Hebräischen nicht so. Und in der Einheitsübersetzung jetzt heißt es, du erweist dich gerecht im Gericht. Und das ist korrekt. So steht es im Hebräischen. Aber aus irgendwelchen Gründen hat das also Hieronymus anders gelesen. Ich weiß nicht, was er da genau gemacht hat oder so. Sodass bei ihm rauskam, du siegst, wenn du gerichtet wirst. Und hier kann man dann sehen, dass auch Luther nicht, wie man denkt, immer aus dem Hebräischen übersetzt hat. Er hat an so Stellen auch zum Teil einfach Anleihen gemacht bei den Texten, die da waren. Und hat das hier übernommen, steht bei ihm auch so. Wenn Sie die echte Luther, die alte Luther-Übersetzung nehmen, steht da auch, du wirst also siegen, wenn du angeklagt wirst. Wenn du gerichtet wirst.
Darf man es nochmal hören?
Et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Im 50. Psalm. Wie gesagt, jetzt heißt es also, du erweist dich gerecht im Gericht. Aber jahrhundertelang hat die Kirche das so gebetet. In den Klöstern, im Stundengebet, im Brevier. In dieser Form, muss man sich schon klar machen.
Es gibt, glaube ich, bei Guardini so eine Stelle, dass Sokrates soll das gesagt haben, ein ungeprüftes Leben ist nicht wert gelebt.
Ja, ja.
Da ist ja schon die ganze Andeutung, die Vorbereitung dazu. Das kann man jetzt als ungerecht
ja.
empfinden, aber der Mensch ist natürlich auch einer der Prüfungen.
Der muss unbedingt, ja, muss sein. Ja. Muss unbedingt sein, ja. Und ich behaupte ja, dass die Hauptprüfung eigentlich wirklich der Tod ist. Und dass es im Tod darum geht, lasse ich mich mir nehmen. Man kann ja mal sagen, wir können uns ja nicht wirklich geben. Wir geben bestenfalls das Zweitbeste freiwillig, aber nicht das Beste. Sondern das muss uns genommen werden. Und wir selbst müssen uns auch genommen werden. Mein Bild war da immer, solange ich mich hingebe, habe ich die Hand unter dem Tablett. Also ich muss mir genommen werden. Und da gibt es zwei Formen mit dem genommen werden. Das eine ist so das Entzücken und das Hingerissensein. Und das andere ist das sich entrissen werden. Im Unglück, im Schmerz, in der Krankheit und eigentlich im Tod. Und deswegen muss ich das eigentlich als eine Gnade lesen, als ein Geschenk. Weil wir uns nicht geben können, ist es ein Geschenk, dass wir uns genommen werden. Nur also kann man sich dann selber nicht aussuchen, wann das passiert. Ne? Das gehört zum Genommenwerden dazu. Wer genommen wird, bestimmt nicht den Termin. Das ist dann völlig konsequent. Und deswegen bin ich gegen eine einseitige Vorstellung, hatte ich mich gerade kürzlich nochmal gestritten mit der Frau Gerl auf so einer Tagung, die wir beim Tod da jetzt gehabt haben, da in Paderborn, dass sie so einseitig auf dem Strafcharakter des Todes bestand. Und wo ich gesagt habe, so einfach macht das Karana nicht, sondern er sagt, natürlich wurde auch im Paradies gestorben, nur eben anders. Denn Paradies heißt ja noch nicht Himmel. Paradies ist der Ort, wo ich mich bewähren muss, geprüft natürlich, mich bewähren muss, der Versuchung widerstehen muss, mich endgültig für Gott entscheiden muss und dann komme ich in den Himmel. Das ist was anderes, nicht? Also Abschied gehört auch zum Paradies. Und so hat das ist ja ein Kernstück von Rahners Theologie, die Theologie des Todes. Und das aufnehmen muss, wo er sagt, dass der Tod ist natürlich, hat auch diesen Strafcharakter, aber das ist nicht der Tod als Tod, sondern das ist diese Verborgenheit des Todes, das wir nicht wissen, auch der Sterbende selber nicht, inwieweit er in der Agonie sich wirklich sich nehmen lässt. Oder sodass also dieses Kämpfen und Widerstehen, eben der Todeskampf, einfach so das vitale Leben als solches ist, aber nicht so eine eigentliche innere Freiheit und Willentlichkeit. Da hatten wir ja früher diesen alten, schönen deutschen Ausdruck, jemand segne das Zeitliche für Sterben, nicht? Segne ich das Zeitliche oder verfluche ich es? Das ist ja die Frage.
Ja, wie sich da vorbereiten, das wäre dann
so ist es. Das ist die Frage. Und das behaupte ich, jede Form von Schatten und Einschränkung, der uns begegnet. Ein Misserfolg im Examen, Krankheit, Unglück, alles was jetzt, sind alles Einübungen in den Tod. Und deswegen deswegen verweise ich ja mal auf das Ave Maria, dass da nur zwei Zeiten genannt werden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Alles andere dazwischen kann man vergessen. Und es ist eigentlich immer Einübung auf diese Form des Sich-Nehmen-Lassens, der Einwilligung, die dort geschieht, und das Hineingehen in dieses Dunkel, das dort besteht. Dieses Dunkel ist Folge des Sündenfalls, aber nicht der Tod als solcher. Da haben wir uns ein bisschen so gestritten. Ich sage also, nicht der Tod ist nicht im ganzen Strafcharakter, sondern Abschied gehört zum Leben dazu.
Bitte? Wie wäre dann zu lesen, durch die Sünde kam der Tod?
Das liest eben Rainer so, dass er sagt, das gilt nicht für den Abschied als Abschied, sondern für den Tod, wie wir ihn hier erfahren. In diesem Dunkel, in dieser Entrissenheit, in dieser Ungeklärtheit, nicht bloß für die Dabeistehenden, sondern auch für den Sterbenden selber. Dass es wirklich ein Gehen ins Dunkel ist. Und in dieser Forderung, man könnte es auch so ausdrücken, so mache ich das ja, wenn ich an dieses Abraham-Opfer denke, wo Abraham ja glauben muss, dass Gott ihm in diesen Sohn, den er jetzt opfern soll, nicht in irgendwem anders, in diesem Sohn Nachkommen schenken wird. Und deswegen schreibt ja Paulus, und im Hebräerbrief steht es nochmal, dass Abraham glauben musste an die Auferweckung der Toten. Und der Römerbrief drückt es so aus, dass er gehofft hat, wieder Hoffnung, para elpida. Und das gehört zu unserer Todessituation, wenn wir nicht mehr leben dürfen, wenn uns jeder Atemzug wehtut und alles, dass wir dann noch weiter glauben, dass er der Gott des Lebens ist, uns in Fülle für uns bereithält. Das ist ja dieser Punkt, weswegen man sich da nehmen lässt. Ne? Dass man das glaubt, dass es dieser Ruf in die Erfüllung ist oder so. Und das ist uns entzogen, auch uns selbst, den anderen auch in der Regel. Und so meint Rainer, das sei also der Tod als Folge der Sünden, nicht das Sterben als solches, das Weggehen aus dieser Welt, sondern eben die Weise, in der das geschieht.
Das wäre ein aktives Sterben, aber durch
Medium, das nenne ich, deswegen rede ich immer vom Medium. Medium. Es ist nicht aktiv, es ist nicht passiv, es ist genau dieses an sich geschehen lassen, mit dem Lassen, das ich dort meine. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich mir nehmen.
Aber ich brauche die Bereitschaft.
Unbedingt. So ist es. Leiden reicht nicht. Medium, so ist es. Es ist ein Freiheitsakt. Und ich behaupte ja, dass dieser mediale Freiheitsakt die Spitze von Freiheit ist, wie ich immer aufzähle. Also sexuell, erotisch, ästhetisch, ethisch, religiös, was man nimmt, ist die Spitze von Freiheit immer, sich ergreifen lassen, an sich geschehen lassen. Das ist also nicht die aktive Form einfach, sondern die mediale. Im Leiden heißt das dann dulden, nicht? Sie können niemand dulden machen. Sie können jemand leiden machen. Ob er das dann duldet oder nicht, ist seine Sache. Das ist ein Medium. Der kann natürlich auch, wenn er nichts zu leiden kriegt, kann er auch nicht dulden. Also deswegen ist Dulden nicht aktiv. Dulden ist genau Medium.
Kann es so sein, dass diese willkürliche Vorbereitung, ja, die es ja auch gibt, also das bekennt es ja auch von Frauen, ich konnte eine Psychologin, die hat alles für die Geburt gemacht, so viel, was sie vorbereitet hat, und dann kam sie eben ganz anders.
Ja, so ist es. Nein. Genau das ist es. Naja, genau das ist. Ich kann mich eigentlich da nicht darauf vorbereiten. Also vorbereiten ist nicht schlecht. Training, das gehört zu einem jedem dazu. Auf Griechisch nennt man das Askese, nicht? Englisch heißt das Training. Also dass das irgendwie da mit dazugehört, das ist klar. Aber wir müssen wirklich wissen, dass es immer anders kommt, als man sich's vorstellt. schreiben auch die großen Lehrer immer, dass es dann immer doch nochmal anders kommt und ist. Weil auch das hilft, so wie ein guter Gymnastiklehrer auch immer noch Stellen findet, wo man hinterher wieder Muskelkater kriegt, nicht? Also das, nicht? Ja, ja. Ja, eben. Ja, klar, ganz klar. Also das kann man wirklich auf allen Stufen also haben und sehen, dass das dahin gehört. Und das würde dann mit drinstecken und das Ganze, was wir da jetzt beredet haben, bezieht sich darauf, dass hier steht, Glück heißt Unvermischtheit mit Leid. Dagegen haben wir jetzt eigentlich miteinander hier gedacht und sagen, das ist es eben gerade nicht, sondern das ist irgendwie mit zu integrieren. Nicht, als ob das schon die Antwort auf das ganze Leitproblem wäre, denn nochmal, dass es so weh tut, das bleibt als Problem bestehen, nicht? Aber dass es grundsätzlich, ich nicht sagen kann, Unvermischtheit mit Leid, dass das sicher nicht das richtige Glücksverständnis ist, das kann man doch sagen. Er führt es ja so weiter fort, dass er sagt, dass diese Erleichterung der Kultur zugleich zu einem Schwachwerden und Kräfteverlieren führt, sodass wir von dort her dann eben doch wieder eine Abnahme des Glücksgefühls hätten. Da macht er darauf aufmerksam. Das kann man festhalten, kann man schon sagen, dass da vielleicht was dran ist, dass tatsächlich so eine Form der Senkung der Temperatur aufs Laue bringt. Nicht? Also der Behner nannte so etwas Warmduscher. Nicht? Also solche Leute, wo das dahin gehörte dann. Also eine Abnahme des Glücksgefühls durch Zunahme, dass das eintritt. Also die Kultur um des Glücks der einzelnen Willen fördern, das ist eine zweifelhafte und törichte Sache. Ich würde auch sagen, es geht in der Kultur nicht um das Glück, sondern es geht in der Kultur darum, besser zu antworten auf gestellte Aufgaben, auf Herausforderungen, auf Fragen. Das ist eigentlich gemeint. Also Kultur deswegen fortentwickeln, um besser und klarer zu antworten. Dafür macht man auch Ethik oder so Geschichten, weil nicht jeder die Gabe hat, in jedem Punkt hier alles jetzt neu zu erfinden, nicht? Sondern dass man da wirklich übernehmen kann, was andere schon erarbeitet haben. Das uralte Bild dafür ist, wir sind Zwerge auf den Rücken von Riesen. Das hat schon Bernhard von Clairvaux einmal in einer Predigt für die Christen im Blick auf die Juden gesagt. Die sitzen so als Zwerge auf den Schultern des Alten Testaments. So, dass das da hineingehört. Also dieses neue hohe Vertrauen auf uns, die Befriedigung auch unserer Kraft, das Aufhören der Furcht vor anderen, das Verlangen nach ihrer Nähe, der Ringkampf mit ihnen im Guten, der Überschuss an Vermögen, Werkzeugen, Kindern, Dienern, dessen wir bewusst werden, all das treibt uns in die Bahn der höheren Kultur und in ihnen vorwärts. Und das wäre dann tatsächlich ein Gewinn. Und ich finde, dass er auch richtig darauf hinweist, dass die Not eher in der Gefahr steht, uns zurückzubilden. Ich finde das deswegen wichtig, weil man ja immer wieder hören kann, es muss uns wieder schlechter gehen, damit es uns besser geht oder so. Das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Argument. Denn natürlich gibt es also die Gefahr der Verweichlichung, um es so zu sagen, also im Guten, wenn man es an Dankbarkeit und an Selbstreflexion fehlen lässt. Aber die Not macht nicht von selber einfach gut, sondern die weckt ja auch die Kräfte des Egoismus, des Wegdrängens der anderen oder so. Armut macht nicht von selbst solidarisch.
Das kann sehr schlecht sein.
Eben, nicht? Meine ich doch auch. Also das muss man schon manchen Leuten sagen, wo die dann so blauäugig daherreden. Das ärgert mich dann. Also und das sagt, nein, die Not ist nochmal kritisch. Vor allen Dingen ist ja eben das Schlimmste bei der Not und beim Unglück ist tatsächlich nach meiner Überzeugung, dass sie egozentriert. Man kreist um sich, wenn einem irgendwo was wehtut oder so, je nachdem, wie stark es ist. Und da gehört viel an Seelenstärke dazu, wo ich immer sage, ich hoffe, Sie kennen auch solche Menschen, die lange krank sind und so, und die aber diesen Weg gegangen sind, dass sie merken, sie können sich mitfreuen mit anderen. Und stecken nicht einfach bloß in ihrer Krankheit und in ihren Schmerzen, sondern können sich tatsächlich, wenn man die besucht, können die also Anteil haben, nicht geheuchelt, sondern echt an der Freude und dem Glück anderer. Das ist natürlich, in meiner Sprache sage ich so, die sind schon über irgendeinen Strich hinweg oder so, über einen Weg hinweg. Das ist schon was ganz Besonderes. Mal an sich zunächst mal Unglück und Leid, das finde ich das Gefährlichste an ihnen, egozentrieren, um es nochmal zu sagen. Und man das aufbrechen muss. Während im Glück der Mensch an sich erstmal großherziger wird und an andere dran teilhaben lassen will, ein Fest feiert oder so. Und Fest heißt immer großzügig sein. Zeit verschwenden, Geld verschwenden, Überlegungen verschwenden, was machen für andere mit oder so, was dorthin gehört. Also, dass das gerade gegeben ist. Er meint jetzt, je individueller der Einzelne werden muss, umso produktiver für die Kultur wird sein Glück. Individuell ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, ich würde sagen personaler, nicht? Wacher, verantwortlicher. Aber das meint er natürlich damit. Nur reicht es nicht mit dem Individuum, sondern dann haben wir eben unseren späteuropäischen Individualismus und das ist nicht das, was da hingehört. Dass er dann, je mehr er also seinem Ruf folgt, würde ich sagen, seiner Aufgabe, desto produktiver für die Kultur wird sein Glück, selbst wenn dessen Zeitdauer kürzer, dessen Intensität geringer und gebrochener sein sollte als das Glück auf niedrigeren Kulturstufen. Also das muss man schon sagen, dass man eine Kultur danach messen kann, wie weit sie besser antwortet, so wie ich finde, die Qualität einer Sprache davon abhängt, je mehr Unterschiede sie machen kann, je mehr sie Nuancen ausdrücken kann, dass sie das leisten muss und dass man ja alle unsere Vollzüge und die verschiedenen Dimensionen der Ethik als Sprache beschreiben kann. Sexualität ist eine Sprache, Leiblichkeit ist eine Sprache und so. Und dann kommt es an, wie viele differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten wir dafür haben. Wenn man die Förderung der Kultur dem Glücklichen versagen wollte, um das Glück im Allgemeinen auf einem hohen Grad zu erhalten, so wäre das töricht, so töricht, als dem Seidenwurm das Spinnen zu verbieten, um des Glücks der Seidenwürmer willen. Eben, nicht? Was soll das? Sondern, das heißt, es sind, das spricht ja gegen die Egalisierung. Nicht? Ich habe also Leute zu fördern, ich habe natürlich besonders zu fördern Zurückgebliebene, aber ich habe auch zu fördern die besonderen Begabungen. Also Elite ist nicht bloß ein Schimpfwort.
Egalisierung kann dann heißen, alle etwas unglücklicher machen.
So ist es, ja eben, darauf läuft es hinaus. Ja. Denn ich kann ja nicht alle also aufheben. Hegel spricht das ja an für die Gleichheit der Französischen Revolution. Das sagt, da hat man allen die Köpfe abgehackt, damit sie alle gleich waren. Denn zu erreichen, dass der eine einen reicheren Kopf hat als der andere, wie will man das machen? Das gelingt nicht, also geht es nur, indem man sie allen abhackt. Nicht? Und das kann ja nicht die Lösung sein, aber so läuft es dann natürlich. Deswegen gibt es ja so Bücher, die sagen, also, dass wir in einer Kultur des Neides leben. Nicht? Das darf also nicht irgendwo drüber hinausreichen, während Unterschiede tatsächlich von Nutzen für alle sind. So hat das ja Reuss versucht zu formulieren. Nicht? Er sagt, die richtige Gesellschaft muss die sein, wo es den Benachteiligten besser geht als vorher. Nicht allen gleich, sondern den Benachteiligten besser als vorher.
Was? Bildung in der Demokratie immer de facto nach Mediokrität.
So ist es, unweigerlich. Unweigerlich. Eben, und
alles
muss
man. Besten sein, alle, denn alle sind Wähler, also müssen wir alles den Besten machen. Also,
so ist es. So ist es. Ja. Ja, da kann man ja im Einzelnen zeigen, wie sich das in den Lehrplänen niederschlägt und in den Ergebnissen, die rauskommen. Ganz deutlich, meine ich auch. Also, was hat man denn vom Glück jeder Art, wenn nicht eben aus ihm etwas zum Besten der Kultur tun zu müssen? Glück ist gar nicht zu erhalten, weder hoch noch niedrig, wenn man seine notwendigen Äußerungen unterbinden wollte. Also, die Kultur ist Äußerung des Glücks. Das ist ja so ein wichtiger Gedanke bei ihm nochmal. Also, er sagt, an sich muss ich deswegen die Menschen glücklich machen, weil wenn sie glücklich sind, sie auch gut sind. Es sind wenige, die schaffen das, im Unglück gut zu sein. Meistens Menschen muss man also helfen zum Glück, damit sie gut sein können.
Wie sieht das dann eigentlich zum Verhältnis zur Freude aus? Weil man kommt ja an sich dieser Glücksgedanke
ja
durch eben auch Amerika.
Ja, so ist es. Ja.
Was ja dann so eine Fixierung bei der Freude scheint mir eine andere Offenheit
da sein zu müssen. Also die, wenn ich recht sehe, die Tradition sagt eben, zunächst mal ist die Freude die subjektive Seite am Glück. Nicht? Glück wird ja, je nachdem, welche Sprache man nimmt, dann heißt das Fortuna oder so, oder Eudaimonia, das heißt, ich habe einen guten Dämon, der mich führt. Das ist mehr so die objektive Seite. Und dieses sich glücklich fühlen oder Glück empfinden, das wird dann Freude genannt. Und deswegen wird dann auch ausdrücklich gesagt, ich darf das Gute nicht um der Freude willen tun oder auf so etwas hin. Lewis schreibt es zum Beispiel in dem berühmten Schluss von seinem Buch über den Schmerz, wo er dann schreibt, dass da in diesem kosmischen Tanz, der ist nicht um der Freude willen, obwohl da Freude drin ist. Nicht? Also die Freude ist die subjektive Seite daran. Und Scheler sagt, die kann ich eigentlich nicht anstreben, sondern die stellt sich nur ein im Hebräischen. Im Griechischen ist es das Wort, das dann die ganze Hedonä einschließt. Und da gibt es die primitive Vorstellung, die sagt, das ist jetzt nur die leibliche, körperliche Lust. Und Aristoteles sagt dann, nein, die wahre Freude ist eben die geistige Freude am Guten, an der Tugend. Aber das wäre an sich das Wort. Und dann sagt Aristoteles, die Lust oder die Freude stellt sich ein, wenn eben ein Vollzug sein Ziel erreicht. Das ist die Marke dafür, wo sich das einstellt. Da ist im Christentum kommt nochmal eine Bedeutung dazu, das kommt offenbar aus einem hebräischen Ausdruck, weil Jesus in einem seiner Gleichnisse, da von den Talenten, in einer, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Evangelisten er das so erzählt, da sagt der König dann zu den Dienern, die er da belohnt, gehe ein in die Freude deines Herrn. Und das haben jetzt die geistlichen Lehrer immer so gelesen, dass sie sagen, hier geht es um die Freude Gottes und die ist zu groß, als dass sie in uns gehen kann. Da können nur wir in sie gehen. Also was steht dann zum Beispiel bei Thomas in der Summa Theologiae? Dass er sagt, also die Freude Gottes ist so groß, dass sie nicht in uns hinein kann, sondern wir gehen in sie hinein, um diesen Ausdruck zu erklären. Und dann wird dann dort die Freude also eine objektive Bestimmung, während sie normalerweise eine subjektive Bestimmung ist und deswegen nicht nicht zielführend sein soll. Ich soll nicht die Freude an Zielen, sondern das Gute. Und wenn ich dann das Gute erreiche, macht mich das froh. Gibt es eben doch diese Dimension, dass zugleich, wenn es jetzt die Freude Gottes ist, dass dann wieder eine Objektivität ist, in der wir stehen. Und dass man dann in diese Objektivität sogar eintreten kann. Weil sie eben unsere Heimat dann ist. Insofern ist das wirklich also schön und das Wort macht es eben deutlicher, was hier eigentlich gemeint ist. Also Glück, das Objektive und das Subjektive, das sich glücklich fühlen, wäre die Freude. Und die hat dann diesen Objektivitätscharakter, weil die eben nur eintritt, wenn das objektive Ziel erreicht ist. Es ist die subjektive Seite eines objektiven Sachverhalts, nämlich das Geglücktsein des Lebens.
Eine Freude darüber.
So ist es. Darüber, daran und daran, damit und daran, so. All dem, ja. Und dann sprechen die auch ja noch davon, dass dann die Freude auch eine innere Steigerung kennt, indem, wenn ich nämlich jetzt dankbar die Freude meditiere, freue ich mich auch über meine Freude nochmal. Also das ist dann ohne Ende nochmal. In dieser Reflexion kann sich das immer nochmal vertiefen und weitergehen, sodass wir hier auch eine innere Steigerung haben. So ist es. Ja, eben, genauso. So ist es. Ist nicht, gibt kein Ende, weil das wirklich eine innere Steigerung beinhaltet. Und das kann man nochmal anführen, dass wir, wie wir gesagt haben, es gibt hier keinen Stillstand, sondern es gibt entweder Wachstum oder Abnahme. Hier ist dann die Freude, kann nur wachsen. Während wir hier ja erleben, das hängt mit allem Möglichen zusammen, dass wir hier ermatten. Nicht? Die Freude geht weg, bis hin die Glücksforschung zeigt, dass zum Beispiel, dass nach einem Jahr der Glückszustand wieder erreicht ist wie vorher, ob man inzwischen querschnittgelähmt ist oder ob man inzwischen das große Los gewonnen hat. Also nach einem Jahr ist ungefähr wieder derselbe Zustand erreicht nach den sogenannten Glücksforschern. Da gibt es ja Bücher genug, wo man das nachlesen kann, nicht? Und die das da, wie weit man das genau prüfen kann, will ich jetzt auch nicht in Frage stellen und untersuchen. Die sagen es jedenfalls so. Es ist mehr oder minder pendelt sich das wieder ein. So lange hält es nicht vor mit dem Glück als solchem einfach.
Also mir ist jetzt Glück, Freude, zum Beispiel bei Shakespeare gibt es ja sehr viele Stellen.
Ja.
Punkt ja. auch. Ganz stark das Glück.
Ja.
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 Die Glücksgöttin und so. Bei der Freude ist mir literarisch nichts bekannt, was da jetzt so.
Nee, die wird eben, nee, weil das, die Glücksgöttin ist ja tatsächlich die Göttin des Rades da, wo zum Glück immer auch das Schlechte gehört. Also Glück heißt ja nicht unser Glück an der Stelle, sondern das heißt wirklich eben Schicksal. Und deswegen steckt da beides drin, während die Freude ist ja wirklich diese Reaktion auf jetzt im positiven Sinn Geglücktes, nur dort. Sodass die eben, die gibt es nicht in der Verlorenheit und Verlassenheit, der Verdammnis oder so. Da gibt es keine Freude, sondern deswegen müssen wir mal gucken, wie man da jetzt Glück übersetzt, wenn das so auftaucht. Und die Fortuna, die ist es natürlich wirklich nicht. Die ist eben nichts anderes als so. Und da ist ja der Stoiker dann der, der sich davon unabhängig macht. Und dann sagt, das brauche ich nicht. Ich mache mich davon unabhängig und bin noch glücklich, wenn ich gefoltert werde, nicht? Das ist ja die Behauptung, die die da haben, wo dann auch der Cicero sagt, nee, so weit kann es nicht gehen. Nicht? Das gibt es nicht. Ja, das ist aber doch ein schöner Schluss des Semesters damit, weil wir da gekommen sind zu solchen Gedanken über die Freude. Und die kann ich Ihnen ja jetzt nur wünschen in den Ferien. Nicht? Und dann Glück haben sehen wir uns, wenn Sie mögen. Also ich mache jedenfalls weiter an der Stelle im Mitte Oktober dann. Und dann geht es wieder weiter. Nicht? Danke schön. Da ist es, die können wir jetzt hier wieder ausstellen.